Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Was passiert, wenn Bürgerinnen und Bürger per Losverfahren in die Politik geschickt werden? So ein Experiment, das startet heute in Ostbelgien. Und was dahinter steckt, das hören Sie gleich bei uns. Außerdem blicken wir auf den österreichischen Wahlkampf. In 2 Wochen sind dort Nationalratswahlen. Und da geht es um die Frage, ob es zu einer Neuauflage der Koalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ kommen wird. In Polen wird im Oktober ein neues Parlament gewählt und gewinnen könnte diese Wahl die regierende nationalkonservative PiS-Partei. Auf der Seite der EU nährt das die Befürchtung, die polnische Regierung könnte mit ihrem Kurs weitermachen, durch Justizreformen den Rechtsstaat zu schwächen. Da wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel Richter zwangspensioniert und durch andere von der Partei ausgewählte Richter ersetzt. Deshalb führt die EU ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren gegen Polen. Und aus dem ist so etwas wie ein Katz-und-Maus-Spiel geworden. Wenn die EU rügt, dann schwächt Polen Teile der Reform ein bisschen ab. Und wenn die EU schweigt, dann legt Polen nach. Bald könnte es jetzt eine neue Mitspielerin geben, die designierte tschechische EU-Kommissarin Věra Jourová. Sie soll in dem Streit vermitteln. Florian Kellermann in Warschau. Wer ist denn die designierte EU-Kommissarin und wie kommt sie bei der polnischen Regierung an?
Věra Jourová hat schon Erfahrung gesammelt in Brüssel. Sie ist seit 5 Jahren Mitglied der EU-Kommission als Kommissarin für Justiz, auch Verbraucherschutz und Gleichstellung. Sie gehört der tschechischen Partei ANO an, des Ministerpräsidenten Andrej Babis, die so ein bisschen schwer zu beurteilen ist, was ihre politische Ausrichtung anbelangt. Und Věra Jourová hat sich auch schon sehr kritisch geäußert über die Justizreform in Polen. Das heißt, die PiS, die Regierungspartei, weiß eigentlich, dass sie mit ihr jetzt niemanden bekommt, der sanfter wäre als Franz Timmermans, der bisher zuständig war. Aber man hat eben doch bei der PiS die Hoffnung, dass es ein bisschen leichter wird, weil eben die Sache nicht mehr, zumindest formal, nicht mehr so hoch angesiedelt ist. Der Franz Timmermann war der erste Vize-Kommissionspräsident und Jourová wird sozusagen in Anführungszeichen nur noch normale Vize-Kommissionspräsidentin sein. Außerdem ist Timmermans natürlich ein politisches Schwergewicht in der EU. Was man bei Jourová nicht sagen kann, der PiS hofft also, dass sie hier ein bisschen leichter wegkommt.
Die designierten EU-Kommissare, die treffen sich heute, um unter anderem auch über das Verfahren gegen Polen zu beraten. Was ist jetzt von diesem Treffen zu erwarten?
Also ich glaube nicht, dass der Druck auf Polen jetzt sinken wird. Denn Jourová könnte sogar ein größeres Problem werden für die PiS-Regierung als Timmermans. Das heißt, die Regierung in Warschau könnte sich hier täuschen. Denn es gibt sogar Kommentatoren, die sagen, sie wird dem PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski noch schlaflose Nächte bereiten. Denn es ist natürlich so, dass sie, wenn sie aus Tschechien kommt, jetzt nicht mehr so hingestellt werden kann als jemand, der keine Ahnung habe von der Region. Dieses Argument wird jetzt nicht mehr ziehen bei der PiS. Und sie kann sich natürlich auch voll mit dieser Sache beschäftigen, weil sie wenige andere Aufgabenbereiche hat. Und es ist klar, dieses Verfahren nach dem Artikel 7 des EU-Vertrags wird erstmal zu nichts Greifbarem führen, weil da braucht man letztendlich eine Einstimmigkeit in der EU. Aber der Druck bleibt aufrecht und er wird natürlich auch insofern spürbarer für die PiS, als jetzt diese Verhandlungen um einen neuen EU-Finanzrahmen beginnen. Und da wird das Ganze eben auch wieder auf den Tisch kommen.
Die umstrittene Justizreform, die hatte ja in Polen 2016 zu Massenprotesten geführt. Da waren damals hunderttausende Menschen auf den Straßen. Jetzt ist wieder Wahlkampf. Wie groß ist denn das Thema aktuell im Wahlkampf in Polen?
Ja, das Thema ist gar nicht so groß, wie man annehmen könnte, denn es ist natürlich sehr viel bei uns darüber berichtet worden. Aber es ist eben so, dass die Opposition gedacht hat, mit diesen Massenprotesten, die sie angesprochen haben, die hat die so interpretiert, dass das Ganze ein Selbstläufer wird, dass sie quasi jetzt nur abwarten muss, diese Legislaturperiode, und dass die PiS sich mit dieser Justizreform praktisch selber zerlegt oder unwählbar gemacht hat. Aber das ist eben nicht der Fall gewesen. Es sind eben viele Leute auf die Straße gegangen, aber wenn es dann um Wahlen geht, hat die PiS eben doch große Erfolge eingefahren, zuletzt bei der Europawahl. Das war eine sehr kalte Dusche für die Opposition. Die PiS war nahe, also hat sich sogar an die 50%-Marke herangerückt. Und das Problem ist eben, dass natürlich einige Polen, ein gewisser Teil, das sehr bedenklich findet, was da passiert, aber viele sagen eben auch, naja, so wichtig ist das doch nicht mit dieser Justizreform. Viel wichtiger ist uns das, was wir in den Taschen haben, wie gut es uns geht, wie sich unser Lebensstandard entwickelt. Und deswegen, ja, deswegen spielt dieses Thema im Wahlkampf auch bei der Opposition jetzt keine so große Rolle, weil sie gemerkt hat, dass sie damit gar nicht so viele Wähler auf ihre Seite ziehen kann.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Themen sind es denn, mit denen die PiS, die Polen stattdessen, die gut ankommen bei den Wählern?
Ja, die PiS setzt klar die Agenda mit ihren Versprechen, dass es allen besser gehen wird, schon ziemlich bald. Das heißt, der Mindestlohn soll sehr stark steigen bis Ende 2023, um fast 100% gegenüber dem jetzigen Niveau. Und da kann die Opposition natürlich schwer etwas dagegen tun, wenn solche massiven Versprechen gemacht werden, zumal die PiS bisher zumindest alle ihre Versprechen weitgehend eingehalten hat.
Danke, und Florian
deswegen
Kellermann.
Auch tatsächlich die Agenda setzt.
Dankeschön. Nirgendwo in Europa gehen so viele Menschen wählen wie in Belgien. Bei den Europawahlen im Mai zum Beispiel, da lag die Wahlbeteiligung bei 88%. Das klingt jetzt erstmal nach einem Erfolg für die Demokratie, aber in Belgien gibt es eine Wahlpflicht. Solche demokratisch verordneten Mitmachpflichten, die kann man jetzt sehen, wie man will. In Belgien gehören sie jedenfalls zum System. Heute startet in Ostbelgien ein neues Mitmachexperiment. Dort werden Bürgerinnen und Bürger per Losverfahren in ein Gremium geschickt und müssen der Regionalregierung Vorschläge für die Politik machen. Was es damit auf sich hat, das erzählt Ihnen jetzt Christoph Schäfer.
Liebe Mitbürgerinnen, lieber Mitbürger, das Parlament der DG hat Sie ausgelost. Sie können Mitglied des Bürgerrats werden.
So beginnt ein Brief, den rund 1000 Menschen in Ostbelgien erhalten haben. Verfasst hat ihn Anna Sturs. Sie hat Bürgerinnen und Bürger ausgewählt, die sich künftig stärker politisch in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien einbringen können, in einem Bürgerdialog des Parlaments.
Es geht darum, dass Bürger ihre Meinung sagen können und den Politikern eben sagen können, vor allem was ihnen wichtig ist, welche Themen ihnen wichtig sind.
Anna Sturs ist die ständige Sekretärin des Bürgerdialogs und begleitet dessen Arbeit. Sturs zufolge macht Politikverdrossenheit auch vor der deutschsprachigen Gemeinschaft mit ihren rund 77.000 Bewohnern nicht Halt. Die Menschen würden politische Entscheidungen nicht immer nachvollziehen können, so die ständige Sekretärin. Mit dem Bürgerdialog solle sich das jedoch ändern. Dahinter verbergen sich konkret zwei Gremien. Im Bürgerrat legen die Mitglieder Themen fest, die sie bewegen und ihre Region betreffen. Zum Beispiel das Angebot an Kindertagesstätten. Dazu erarbeiten Mitglieder in der Bürgerversammlung Handlungsempfehlungen. Ihre Ideen legen sie ihrem Parlament und ihrer regionalen Regierung abschließend vor. Die Besonderheit: Die Mitglieder des Bürgerdialogs werden ausgelost. Auf diese Weise soll laut Sturs sichergestellt werden, dass die Zusammensetzung auch repräsentativ für die Bevölkerung der Gemeinschaft ist.
Dass es wirklich Altersgruppen, Wohnorte, sozioökonomischer Hintergrund, Geschlecht querbeet vertreten ist. Und diese Bürger hier sind ausgelost und haben wirklich die reine Aufgabe, da einmalig am Bürgerdialog mitzuwirken.
Die notwendigen Daten stammen aus Melderegistern und postalischen Befragungen. 115 Menschen haben sich auf das Experiment eingelassen. Sie werden an mehreren Wochenenden innerhalb weniger Monate ihre Themen festlegen. Für ein Anwesenheitsgeld von mindestens 64 Euro pro Sitzung.
Das ist so ziemlich mein Baby, ja.
Alexander Miesen hat den Bürgerdialog mit aus der Taufe gehoben. Er war bis Mai Parlamentspräsident für die deutschsprachige Gemeinschaft. Nun ist er ihr Senator im nationalen Parlament in Brüssel. In der Kaffeebar erinnert sich Miesen an erste Versuche mit Bürgerbeteiligungen in Ostbelgien.
Es hat so funktioniert, dass wir eine Projektidee haben dann offiziell eingeladen und immer kamen dieselben Personen zu diesen Veranstaltungen. Deswegen auch das Losverfahren, um auch mal Bürgerinnen und Bürger an den Tisch zu bekommen, die nicht üblicherweise an diesen Tischen sitzen. Und das macht sehr viel Sinn.
Auch Miesen hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger im Zuge des Experiments politische Entscheidungsprozesse besser nachvollziehen können. Aber ob die ausgelosten Mitglieder über ausreichend Expertise verfügen, um politisch mitzuentscheiden?
So, actually, people are very willing to read themselves up.
Menschen sind wirklich dazu bereit, sich in ein Thema einzulesen, sich zu informieren und Experten zuzuhören.
To listen to experts.
Meint Yves de Jagere. Er ist Politologe an der Universität in Antwerpen und hat als Mitglied des Thinktanks G1000 das Konzept des Bürgerdialogs mitentworfen.
Ich glaube, es geht eher um die Motivation als um Wissen.
Maßgeblich für seine Arbeit waren internationale Erfahrungen zu Bürgerbeteiligungen, etwa Referenden und Bürgerräte in Irland, Polen, Australien und Kanada. Die zeitlich begrenzt und nur zu einzelnen Themen wie der gleichgeschlechtlichen Ehe oder dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch anberaumt worden waren. Im ostbelgischen Eupen wird längerfristiger gedacht. Der Bürgerdialog soll die Arbeit des Parlaments kontinuierlich begleiten. An seine Handlungsempfehlungen ist die regionale Regierung allerdings nicht gebunden. Das liegt laut Senator Alexander Miesen an der belgischen Verfassung.
Das ist immer noch das gewählte Parlament, das die Verantwortung trägt und die Entscheidungen fällt, zusammen mit der Regierung natürlich. Aber wir sind letztendlich dann doch so weit gegangen, wie die Verfassung es uns erlaubt, indem wir uns einer größtmöglichen Selbstverpflichtung unterworfen haben. Weiter kann man momentan nicht gehen, aber ich glaube, das ist schon ein guter Schritt.
Und der liegt darin, dass die Regierung öffentlich Rechenschaft ablegen muss, wenn sie einer Handlungsempfehlung nicht folgt. Anna Sturs ist dennoch optimistisch. Ihr zufolge kann der Bürgerdialog auch als rein beratende Institution wirksam sein.
Hinzu kommt, dass die Politik natürlich auch ein gewisses Interesse daran hat, weil sie es ja selbst in die Wege geleitet haben, dass dieser Bürgerdialog jetzt eben hier entsteht. Von daher denke ich, ist auch ein gewisses Interesse da, das Ganze als Kompass für ihre Entscheidungen anzusehen, ja.
Erste Erfahrungen mit der neuen Institution macht die deutschsprachige Gemeinschaft in Ostbelgien mit 12 der Ausgelosten. Sie beginnen ab jetzt mit ihrer Arbeit.
Ein Beitrag von Christoph Schäfer. In Österreich hat am Samstag die rechtspopulistische FPÖ Norbert Hofer als Parteivorsitzenden bestätigt, und zwar mit über 98% Zustimmung. Er folgt nun auch offiziell auf Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache, der über das sogenannte Ibiza-Video gestolpert war. Strache hatte darin einer vermeintlichen russischen Oligarchin staatliche Aufträge gegen Parteispenden versprochen. Die ÖVP-FPÖ-Regierung, die platzte danach. In die Neuwahlen am 29. September soll nun also Norbert Hofer die FPÖ führen. Er gilt als moderater FPÖler, äußerst höflich und somit als einer, mit dem es eine Neuauflage der Koalition geben könnte. Der Ibiza-Skandal, er hätte den Rechtspopulisten dann also nicht geschadet. Wo die Österreicher ganz grundsätzlich stehen, was den Rechtspopulismus angeht, das hat sich Antonia Kreppel für uns erklären lassen.
Vor der Innsbrucker Universität breitet ein gewaltiger Adler seine Schwingen aus. Er thront auf einem Steinsockel mit der Inschrift Ehre, Freiheit, Vaterland. Ein Monument für die Einheit des Landes Tirol und die im Zweiten Weltkrieg Gefallenen der Universität. 1984 wurde eine Gedenktafel für den Widerstandskämpfer Christoph Probst an dem umstrittenen Denkmal angebracht. Der Medizinstudent wurde als Mitglied der Weißen Rose 1943 in München hingerichtet. Der Universitätsplatz heißt nun Christoph-Probst-Platz. Dieser Adler gehört eigentlich weg, sagt Anton Pellinger leise und steigt die großzügige Steintreppe in der Eingangshalle der Universität empor. Ein feiner Herr mit kurzem weißem Haar. Der 1941 in Wien geborene Jurist und Politikwissenschaftler hat 31 Jahre hier gelehrt und das Institut für Politikwissenschaften aufgebaut. Seit Jahren befasst er sich mit der politischen Entwicklung Österreichs nach, so wörtlich, rechts außen. Nach der sogenannten Ibiza-Affäre und der schamlosen Offensive der rechtspopulistischen FPÖ, politischen Einfluss zu verkaufen, werde sich die Partei noch stärker nach rechts lehnen, meint Anton Pellinger.
Und wir werden erst sehen, was nach den Nationalratswahlen passiert, ob dieser Weg Österreichs nach rechts außen weitergehen wird oder ob dieses Stoppsignal die Abwahl der Regierung kurz nachdem vorher Bundeskanzler Kurz sich von der Allianz mit der Freiheitlichen Partei getrennt hat, ob das eben diesen Weg beendet. Ich bin skeptisch.
Österreichs Rechtsextremismus bezeichnet er als einen der erfolgreichsten Europas. Die FPÖ ist für ihn nicht nur eine rechtspopulistische, sondern eine rechtsextreme Partei. Und es gäbe einen Punkt, in dem sie sich von anderen europäischen Parteien des rechten Spektrums unterscheide.
Dazu kommt als österreichische Besonderheit eben die Verwurzelung im Nationalsozialismus. Das gilt zum Beispiel für Frankreich oder für Italien so nicht. Und auch nicht für Deutschland, denn was immer die AfD ist, sie ist nicht von ehemaligen Nationalsozialisten für ehemalige Nationalsozialisten gegründet, wie die FPÖ von Anfang an so war.
Hinzu komme, dass die konservative ÖVP bereits in den 50er Jahren dazu bereit war, die FPÖ in Regierungsverantwortung zu holen.
Das wurde damals unterbunden. In den 60er Jahren hat die sozialdemokratische, damals noch sozialistische Partei, Ähnliches versucht. Und dann hat Bruno Kreisky in Zeiten der sozialdemokratischen Hegemonie Ähnliches versucht, mit der Freiheitlichen Partei Absprachen zu treffen. Das heißt, die Wettbewerbssituation zwischen den zwei hegemonialen Parteien hat die FPÖ potenziell und dann aktuell in die Rolle des Zünglerns an der Waage gebracht.
Heute stellen Politikberater fest, dass die österreichischen Wähler verunsichert seien und ihr Wahlverhalten immer unberechenbarer werde. Die beiden ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP, die einst über 90% der österreichischen Wähler vereinigten, hatten sich im sogenannten Proporzsystem die staatliche Macht aufgeteilt. Politische Ämter wurden entsprechend dem Kräfteverhältnis zwischen den Parteien besetzt. Es gab quasi keine Opposition.
Allmählich ist eine Ermüdung eingetreten. Dennoch ist nach wie vor das Thema Proporz da, als gäbe es den alten Proporz noch im alten Umfang, als könnte noch immer eine Partei sagen, wenn du den Direktor dort stellst, bekomme ich den Direktor dort. Die Welt hat sich geändert, aber als Gespenst, insbesondere von Seiten der Freiheitlichen Partei, kann man ihn immer noch abrufen.
Einerseits spielt die FPÖ damit und wirft ÖVP und SPÖ Kungelei vor. Andererseits drängen FPÖ-Politiker inzwischen selbst in vielen staatsnahen Betrieben in Führungspositionen, beispielsweise bei der Österreichischen Nationalbank, den Österreichischen Bundesbahnen und bei den Casinos Austria. Schließlich war die FPÖ an der vergangenen Regierung beteiligt und könnte auch nach der Wahl Ende September wieder Regierungspartei werden. Denn trotz der Ibiza-Affäre punktet die FPÖ im Wahlkampf mit den Themen Sicherheit und Wohlstand in unserer Heimat. Sie fordert mehr Geld für das Bundesheer, eine Stärkung der direkten Demokratie sowie ein Gesetz gegen den politischen Islam. Ihr Credo: Ohne uns driftet die ÖVP nach links ab. Die ÖVP hingegen kämpft zwar weniger hetzerisch um die Gunst der Wähler, doch auch an Ex-Kanzler Sebastian Kurz gibt es scharfe Kritik. Klimawandel, die Senkung der Steuerlast, der Kampf gegen illegale Migration. Diese Schlagworte wiederholt Kurz im Wahlkampf geradezu mantraartig, füllt sie jedoch selten mit konkreten Forderungen. Und so kritisiert auch Anton Pelinka:
Er ist ein perfekter Kanzlerdarsteller. Er hat ganz bestimmt keine rechtsextremen Inhalte. Er hat auch ganz bestimmt keine spezifisch konservativen Inhalte. Das Problem ist, er hat keine Inhalte. Aber dieses Nichts an Inhalt verkauft er perfekt verpackt.
In der Wählergunst aber scheint das Sebastian Kurz nicht zu schaden. Laut aktuellen Umfragen liegt die ÖVP zwischen 33% und 34%. Und auch die FPÖ wird bei den Wahlen wohl nur leicht verlieren.
Berichtet Antonia Kreppel aus Österreich. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle an Katrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.